Sie hören einen Beitrag aus der Sendereihe Das philosophische Café.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu meinem Impulsvortrag, der sich heute im wahrsten Sinn des Wortes mit astronomischen Dimensionen beschäftigt. Ich habe mir das Thema die Unendlichkeit des Universums und andere astrophysikalische Fragen, wenn die Wissenschaft an ihre Grenzen stößt, ausgesucht. Und das kommt aus meiner ganz persönlichen Sicht, aus einigen Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und es ist ein Thema, was mich selbst beschäftigt. In der Astrophysik arbeiten wir mit sehr großen und sehr kleinen Dimensionen. Das hat mich schon als Mädchen fasziniert und mich auch sicher angetrieben, Astrophysikerin zu werden. Was ich mich immer gefragt habe, ist, haben wir eigentlich eine Vorstellung von den Entfernungen, von den Größen der Objekte im Universum und vom Universum selbst? Können wir uns das überhaupt wirklich vorstellen? Man sucht immer nach etwas Greifbarem, das uns einen Bezug zum Leben gibt. Aber oft sprengen die astronomischen Größen, Dimensionen, Objekte unsere Vorstellungskraft. Und das bezeichne ich als an ein Grenzen der Vorstellungskraft stoßen. Die pure Wissenschaft kann diese Grenzen mathematisch-physikalisch beschreiben. Und viele meiner Kollegen würden wahrscheinlich gar keine Grenzen sehen, denn sie sehen das rein wissenschaftlich. Sie akzeptieren Dinge als Tatsachen, die in irgendeiner Form nachgewiesen wurden. Man sieht das als Nachweis, diesen Nachweis als Lösung eines rein rationalen naturwissenschaftlichen Problems. Und ich habe auch einen Aspekt in mir, die Wissenschaftlerin, die sehr vieles genauso interpretieren muss. Das heißt, wir haben gelernt, diese Grenzen zu akzeptieren. Und ich zähle mich auch zu der Gruppe, die gelernt hat, diese Grenzen zu akzeptieren. Was nicht heißt, dass ich sie nicht manches Mal hinterfrage, die Wissenschaftlerin auf die Seite stelle und mich frage, was macht das mit mir, wenn ich mir diese Dimensionen vorstelle? Wie geht es mir damit? Wir können also einen Teil dieser Grenzen vielleicht akzeptieren. Manches stellt uns vor ein Rätsel. Und der Grad dieser Grenzen kann sehr unterschiedlich sein. Ich habe in meiner Erfahrung als sowohl Vortragende an der Universität als auch vor öffentlichem Publikum mitbekommen, dass die Grenzen sehr unterschiedlich sein können. Es gibt Menschen, die haben schon ein Problem mit der Vorstellung der Entfernungen im Universum, allein die Entfernung zur Sonne. Und es gibt Leute, die damit weniger ein Problem haben und wo die Grenze erst erreicht ist, wenn es um die Unendlichkeit geht. Ich erlebe das also immer wieder und daher kommt die Idee zu diesem Vortrag und zu diesem Thema. Und um uns darauf einzustimmen und Ihnen vielleicht zu illustrieren, was ich damit meine, habe ich drei Grenzen, Themengebiete der Astrophysik ausgesucht, die unsere Vorstellungskraft herausfordern. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr und es ist eine persönliche Auswahl. Aber ich würde mir wünschen, dass Sie in den nächsten Minuten einfach auch für sich auch überlegen, welche dieser Grenzen sind für Sie persönlich Grenzen? Was sprengt Ihre Vorstellungskraft? Wie sehen Sie die Antworten, die die Wissenschaft gibt auf diese Fragestellungen? Und wie denken Sie über diese Dinge? Im Folgenden werde ich zunächst das wissenschaftliche Thema vorstellen. Dann werde ich die wissenschaftliche Erklärung, so eine notwendig ist, dazu geben und dann ein paar Fragen aufwerfen, wo ich finde, dass wir an eine gewisse Grenze stoßen können, an eine persönliche Wahrnehmungsgrenze. Das erste Thema geht um genau diese astronomischen Dimensionen. Wir studieren die am weitesten entfernten Objekte im Universum, die Milliarden von Lichtjahren weit weg sind. Auf der anderen Seite arbeiten wir mit den allerkleinsten Dimensionen. Elementarteilchen wie zum Beispiel das Elektron haben eine Masse von 9 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Das ist eine Null, dann ist die Kommastelle und dann gibt es 30 Nullen bis an der 31. Stelle nach dem Komma der Neuner kommt. Ein Elektron ist ein Teilchen, ein Bestandteil des Atoms, Der Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen und die Elektronen sind die kleinen Teilchen, die draußen herumschwirren. Aber wie geht's uns mit diesen extremen Dimensionen? Beginnen wir mal mit den Entfernungen im Universum, das ein bisschen näher zu betrachten. Wenn wir uns anschauen, die Sonne und die Erde sind im Mittel etwa 150 Millionen Kilometer voneinander entfernt. Wobei Sie in der Zeichnung links oben sehen, die Bahn der Erde um die Sonne ist nicht komplett kreisförmig. Sie ist hier ein bisschen extrem dargestellt, aber es gibt einen Punkt, einen erdnächsten Punkt und einen erdfernsten Punkt. In Jänner ist die Erde der Sonne am nächsten. Da beträgt der Abstand nur ungefähr 147,1 Millionen Kilometer. Und im Juli ist am sogenannten Aphel ist der erdfernste, sonnenfernste Punkt 152,1 Millionen Kilometer. Was bedeutet das jetzt? 150 Millionen Kilometer, wenn wir das in eine Relation setzen, mit der wir vielleicht eher was anfangen können. Stellen Sie sich vor, wir setzen uns ins Auto und fahren mit konstanter Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern zur Sonne. Dann würden wir 1,5 Millionen Stunden brauchen. Das bedeutet 171 Jahre in etwa, etwas mehr sogar, ohne Pausen, ohne aufzutanken, ohne zu essen, ohne zu schlafen, ohne Pause. 171 Jahre mit 100 Stundenkilometer. Kann man sich so eine Distanz vorstellen? Und das ist schon eine der nächsten Distanzen im Universum. Gehen wir einen Schritt weiter. Der äußerste Planet unseres Sonnensystems ist der Neptun. Neptun liegt von der Sonne 4.495 Millionen Kilometer weit weg oder knapp 4,5 Milliarden gerundet Kilometer. Das ist schon um eine Größenklasse mehr. Wie geht es uns hier mit der Vorstellungskraft? Aber wir sind immer noch im Sonnensystem und die Sonne ist nur ein Stern von vielen in unserer Milchstraße. Unsere Milchstraße ist unsere Heimatgalaxie. Man sagt, ihr Durchmesser ist 100.000 Lichtjahre. Das bedeutet, das Licht braucht 100.000 Jahre, um die Milchstraße zu durchqueren. Das Licht fliegt mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde. Und die Milchstraße ist so groß, dass es mit dieser Geschwindigkeit 100.000 Jahre fliegen muss, um die Milchstraße zu durchqueren. Das ist doch eigentlich schon gigantisch groß. Wenn man das Ganze jetzt auch noch in Kilometern ausdrückt, was für uns vielleicht naheliegendere Einheit ist, sind das 10 hoch 18 Kilometer. Das ist ein Einser mit 18 Nullen dahinter. Sie sehen, die Zahlen werden relativ schnell sehr groß. Darum hat man in der Astronomie und Astrophysik andere Einheiten wie die Lichtjahre und andere Einheiten definiert, damit man sich diese großen Zahlen erspart und leichter rechnen kann. Aber es geht noch weiter natürlich. Wir sind nur eine Galaxie in einer Gruppe, die sich die sogenannte lokale Gruppe nennt. Einer unserer nächsten Nachbarn ist die Andromeda-Galaxie. Vielleicht haben Sie sie schon einmal am Winterhimmel bei uns gesehen. Man kann sie mit dem Teleskop relativ in einer klaren Nacht ganz gut beobachten. Die Andromeda-Galaxie liegt zwischen 2,4 und 2,7 Millionen Lichtjahren von uns entfernt. Wir sind also von 100.000 Lichtjahren in der Zwischenzeit zu mehreren Millionen Lichtjahren gegangen. Die Andromeda ist auch deutlich größer als unsere Milchstraße, denn das Licht braucht 1 Million Jahre, um durch die Andromeda-Galaxie zu fliegen. Das heißt, der Durchmesser ist 1 Million Lichtjahre. Ich habe gesagt, unsere Galaxie, unsere Milchstraße zusammen mit der Andromeda gehört zu einer Gruppe, die nennt sich die lokale Gruppe. Im Weiteren gehört die lokale Gruppe zum Virgo-Galaxienhaufen. Und der gesamte Virgo-Galaxienhaufen liegt 65,2 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Wenn ich das in Kilometer ausdrücke, wären das 6 mal 10 hoch 20 Kilometer, ein Sechser mit 20 Nullen dahinter. Der Virgo-Galaxienhaufen hat über 2000 Galaxien vermutlich und die sind teilweise kleiner, teilweise auch größer als die Milchstraße. Dieses Bild habe ich eingangs schon gezeigt. Es zeigt das derzeit bekannte, weitest entfernte Gebiet. Es wurde vom Hubble Space Telescope aufgenommen und es nennt sich das Hubble Ultra Deep Field. Und es liegt in einer Entfernung von 13,2 Milliarden Lichtjahren. Das heißt, das Licht hat so lange gebraucht, bis es zu uns gekommen ist. In dem Zusammenhang darf man auch nicht vergessen, dass wenn wir ins Universum schauen und etwas liegt in 13,2 Milliarden Lichtjahren Entfernung, dann hat das Licht so lange gebraucht, bis es zu uns gekommen ist. Das heißt, wir sehen dieses weitest entfernte Gebiet, wie es vor 13,2 Milliarden Jahren war, weil das Licht eben so lange zu uns gebraucht hat. Wir sehen damit automatisch in die Vergangenheit, wenn wir ins Universum schauen. Was uns zu einem interessanten Aspekt hierbei bringt. 13,2 Milliarden Lichtjahre zu dem Zeitpunkt war das Universum etwa 4% so alt, wie es heute ist. Denn wir wissen heute, das Alter des Universums ist in etwa 13,8 Milliarden Jahre. Das heißt, wir sehen mit diesem Hubble Ultra Deep Field eines der ersten Objekte, die im Universum entstanden sind. Ich finde, das ist schon etwas, was unsere Vorstellungskraft sehr herausfordert. Aber beschließen wir einmal die großen Dimensionen und gehen wir wieder zurück zum Gegenteil, zu den kleinsten Dimensionen in der Astrophysik. Wenn wir versuchen wollen, die chemische Zusammensetzung von unseren Objekten zu untersuchen, von Sternen zum Beispiel, dann wird diese in Wellenlängen untersucht und diese Wellenlänge wird von einem bestimmten Element getragen, also das Element wird in dieser Wellenlänge übermittelt sozusagen, die Eigenschaften, und die werden angegeben in Nanometern, das sind 10 hoch minus 9 Meter oder Angström, 10 hoch minus 10 Meter. Das heißt, umgekehrt wäre das jetzt ein Nuller mit 9 Stellen hinter dem Komma und dann eine 1 oder 10 Stellen hinter dem Komma und dann eine 1, also bei einmal einem Nanometer oder einem Angström eben bleibt. Als Beispiel, zum Beispiel gibt es im optischen Licht eine Wellenlänge von 656 Nanometern, 6560 Angström, die ganz charakteristisch für Wasserstoff ist. Wasserstoff ist eines, ist das häufigste Element im Universum und daher ganz besonders wichtig. Und das ist eine der prominentesten Linien, die es gibt, die sogenannte Wasserstoff-Alpha-Linie der Balmer-Serie. Nanometer in Metern umgerechnet sehen Sie hier angegeben, man hat 6 Nullen und dann kommt 656. Wenn man das mit Kilometer macht, kommen noch einmal 3 Nullen dazwischen dazu. Ich habe auch hier aufgeschrieben, um einen Bezug zu unserer Welt zu bringen, die Dicke eines Haares. Also ich persönlich finde, ein Haar ist schon was unglaublich Dünnes. Die Dicke eines Haares ist 0,04 bis 0,06 Millimeter. Das nur in Zusammenhang dazu. Wie klein, also wie klein diese Werte sind, wenn wir mit Wellenlängen arbeiten. Aber es geht noch kleiner in der Astrophysik, denn wir brauchen auch ganz wichtig Elementarteilchen. Und wie schon gesagt, das Atom selbst besteht aus Protonen, Neutronen im Atomkern und ist umgeben von Elektronen. Die Masse von einem Proton oder einem Neutron liegt in der Größenordnung von 10 hoch minus 27 Kilogramm. Das Elektron hatte ich schon erwähnt, mit 10 hoch minus 31 Kilogramm. Das ist jeweils ein Einser, also ein 0, und dann 27 Stellen hinter dem Komma oder 31 Stellen hinter dem Komma. Kann man sich so große Teilchen vorstellen? Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Elementarteilchen die Grundbausteine unseres Universums sind und einen Hauptteil der Materie ausmachen, ist das für mich etwas in gewisser Weise Unvorstellbares für die Nichtwissenschaftlerin in mir. Denn Elementarteilchen spielen eine wahrscheinlich noch viel größere Rolle, als wir gedacht haben, auch wenn sie so kleine Massen haben. Denn es gibt die große Frage nach der dunklen Materie und der dunklen Energie. Ein Großteil der Masse des gesamten Universums besteht nämlich aus dunkler Materie und dunkler Energie. Die dunkle Materie hat man zumindest teilweise schon nachweisen können, zum Beispiel in Experimenten in früheren Bergminen und auch mit Weltraumteleskopen. Und das zeigt dieses schöne Bild hier von Pandoras Cluster. Es ist die komplizierteste und dramatischste Kollision von mindestens 4 Galaxienhaufen, die wir zurzeit kennen. Es ist zusammengesetzt aus Messungen des Weltraumteleskops Chandra, das im Röntgenlicht arbeitet, und des Hubble Space Teleskops im Optischen. Was hier rot erscheint, ist heißes Gas mit Millionen Grad Temperatur. Und was hier blau erscheint, ist die dunkle Materie. Und es gibt verschiedene Arten von dunkler Materie. Was man sich vielleicht leicht vorstellen kann, ist, dunkle Materie kann nicht leuchtende Materie sein, wie zum Beispiel Planeten, die nicht selbst strahlen. Aber diese kleinen Objekte, die halt zu lichtschwach sind, als dass wir sie entdecken können, machen nur einen winzigen Anteil aus. Dabei das größte Anteil der dunklen Materie sind Elementarteilchen, die hinreichend massereich und hinreichend häufig sind, um so einen großen Anteil zu haben. Elementarteilchen mit diesen ganz, ganz geringen Massen, die trotzdem in so hoher Anzahl vorliegen, dass sie einen Großteil der dunklen Materie ausmachen. Heute besteht das Universum zu 72% aus dunkler Energie, zu 23% aus dunkler Materie und zu 4,6% aus Atomen. Atome bezeichnet hier das, was wir unter normaler Materie verstehen, also Sterne, Galaxien, Planeten, Galaxienhaufen, größere Strukturen, Gas zum Beispiel. Und Sie sehen, dass es nur ein kleiner Bruchteil der Gesamtmaterie ist. Woraus aber die dunkle Energie besteht, das ist noch nicht bekannt. Wir wissen, sie muss existieren, da wir eine beschleunigte Expansion des Universums sehen. Also es gibt Messungen, die darauf schließen lassen, dass es so eine Energieform geben muss. Aber es ist derzeit noch sehr hypothetisch. Wir brauchen sie, um die Beobachtungen zu erklären, aber wir verstehen sie noch nicht. Wir haben die richtige Energieform noch nicht gefunden und alle Erklärungen, die wir bis jetzt gefunden haben, würden wiederum andere bekannte physikalische Gesetze in Frage stellen, wie die Existenz einer Schwerkraft. Das war nicht immer so. Unser Universum hat zu Beginn, also vor 13,7 Milliarden Jahren, so ausgesehen in der Aufteilung. Da hatte die dunkle Materie noch die Mehrheit sozusagen mit 63%. Die Atome waren deutlich mehr als heute. Und der Rest bestand aus Photonen und Neutrinos. Das heißt, diese Zusammensetzung des Universums hat sich auch über die Zeit geändert. So viel zur Wissenschaft, zu den Beweisen, die die Wissenschaftler bringen und die Erklärungen, die die Wissenschaft dafür hat. Was mich zur ersten Grenze bringt und zu den Fragen, die diese Grenze aufwirft. Können wir uns diese kleinsten und größten Dimensionen wirklich vorstellen? Wo ist meine persönliche Grenze bei dieser Vorstellung? Können wir uns auch vorstellen, dass wir selbst aus den kleinsten Elementarteilchen bestehen? Aus Protonen, Neutronen, Elektronen? Wie geht es uns bei einer Vorstellung, dass es im Universum eine dunkle Kraft gibt, eine dunkle Energie, die wir nicht beschreiben können, die eigentlich das gesamte Universum dominiert? Das wären die Fragen, die mir zu diesem ersten Thema kommen. Und damit gehe ich weiter zu dem zweiten Thema, nämlich, wie hat sich das Universum entwickelt? Sie sehen hier eine sehr berühmte Grafik, die links zeigt den Urknall und nach rechts entwickelt sich sozusagen das Universum in der Zeit bis zum heutigen Zeitpunkt. Das Universum ist mit unserer gängigen Standardtheorie in einem Urknall entstanden, ist expandiert. Das sieht man, dass aus diesem einen Punkt die Grafik dann breiter wird. Nach ca. 380.000 Jahren war das dunkle Zeitalter vorüber. Das Universum ist transparent geworden. Nach 400 Millionen Jahren sind die ersten Sterne entstanden. Und in Folge daraus sind dann auch Galaxien, Planeten, Galaxienhaufen, größere Strukturen entstanden. Bis wir zu heute kommen, wo wir eben auch das Konzept der dunklen Energie wiederfinden. Der Urknall war ein Moment, in dem die gesamte Materie in einem unvorstellbar winzigen Volumen konzentriert war. Das sagt die Wissenschaft. In einem einzigen Augenblick wurde dann die gesamte Materie, die in diesem winzigen Volumen konzentriert war, freigesetzt. Und ein stark verdichtetes, energiereiches Urtum hat abrupt zu expandieren begonnen. Das hat die Grafik auf der vorhergehenden Seite ja auch schön illustriert. Es war aber keine Explosion, sondern es war eine Entstehung von Materie, Raum und Zeit aus einer einzigen Singularität. Und unter einer Singularität versteht die Wissenschaft einen Punkt in der Raumzeit, an dem die Raumzeitkrümmung unendlich wird. Und mit dem Urknall begann die Zeit, der Raum, die Materie. Und was vorher ist, ist irrelevant, sagt die Wissenschaft. Und das ist etwas, was mich auch persönlich immer wieder fasziniert hat. Urknalltheorie kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Aber wieso ist, was vor dem Urknall war, irrelevant? Vor dem Urknall ist nichts, weil es ein davor oder dahinter nicht gibt. Die Zeit, wie wir sie definieren, verliert vor dem Urknall ihre Bedeutung. Das kann ich vielleicht noch akzeptieren, aber vorstellen kann ich mir das nicht. Wie es also hinter diesem Horizont des Urknalls aussieht, wissen wir nicht. Es kann auch total verrückt dort sein. Es kann etwas sein, was eben unsere Vorstellung sprengt. Aber wir nehmen an, dass es sich irgendwie da draußen auch fortsetzen muss. Die Wissenschaftsjournalistin der Washington Post, die auch unter anderem Stephen Hawking mehrfach interviewt hat, Rachel Feldman, hat folgenden Satz geschrieben und gesagt: Zu fragen, was vor dem Urknall war, ist, als würde man bis zum Nordpol gehen und dann fragen, warum man weiter nach Norden gehen kann. Die Fragen, die für mich bei der Entstehung des Universums in die Richtung der Philosophie gehen, sind: Was war vor dem Urknall? Und wieso darf ich nicht danach fragen, was vor dem Urknall war? Wieso ist das irrelevant? Was ist ein unvorstellbar winziges Volumen, in dem die ganze Materie konzentriert war? Und wie kann ich mir vorstellen, dass vor dem Urknall keine Zeit, keine Materie und kein Raum existiert haben und dass nichts war? Das wären meine Fragen zur zweiten Grenze. Und jetzt komme ich zum dritten und letzten Thema, nämlich der Expansion des Universums. Wir wissen aufgrund unserer Beobachtungen, dass sich das Universum räumlich ausdehnt. Und dass die Expansion heißt, dass diese räumliche Ausdehnung andauernd zunimmt. Man sieht hier ein ähnliches Diagramm, wie wir das schon im Vorfeld gesehen haben, nur ist es in dem Fall gekippt. Der Urknall befindet sich unten und die Entwicklung geht nach oben. Und man sieht, dass aus dem Urknall zuerst eine sehr beschleunigte Expansion war, in diesen gelb-roten Bereichen. Dann ist sie abgebremst in den blauen Bereichen und plötzlich vor einigen ersten Milliarden Jahren sozusagen ist die Expansion wieder beschleunigt. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil wir beobachten, wie sich Galaxien von uns weg entfernen. Und da kann man einen Bezug zu unserem realen Leben bringen. Man stellt sich vor, man hat einen Luftballon. Und auf den Luftballon male ich jetzt ein paar Punkte auf. Und ich stelle mir vor, das sind kleine Ameisen, die im Universum sitzen. Und es gibt meine Heimatameise und da stelle ich mir jetzt vor, dass ich diese Ameise bin. Und jetzt blasen wir den Luftballon auf und wir schauen, wo meine anderen Freunde Ameisen jetzt sich hinbewegen. Und wir sehen, dass sich die Ameisen alle von mir wegbewegen, von mir als Hauptameise. Das heißt, zwei Punkte im Raum entfernen sich schneller voneinander, je weiter sie voneinander entfernt sind. Wenn ich den Luftballon jetzt noch mehr aufblase und ich beobachte meine Freunde Ameisen, dann sehe ich, wie sie immer weiter voneinander sich entfernen und sich von mir entfernen. Und weil wir genau das bei Galaxien messen, wie sie sich von uns entfernen, daraus lässt sich zurückrechnen, dass das Universum expandiert. Die Frage ist nun, wie sagt die Wissenschaft, das ist der heutige Stand, wie wird sich die Expansion weiterentwickeln? Da gibt es drei Optionen. Die erste Option ist, die Expansion dauert unendlich lang fort. Dann sprechen wir von einem offenen Universum. Die zweite Option ist, die Expansion wird immer langsamer und erreicht irgendwann einen asymptotischen Grenzzustand und bleibt stehen. Dann würden wir von einem ebenen Universum sprechen. Und die dritte Option ist, die Expansion kommt irgendwann zum Stillstand und geht danach wieder in eine Kontraktion über. Und das würden wir als geschlossenes Universum bezeichnen. Und Sie können für sich entscheiden, womit Sie vielleicht die leichteste Vorstellungskraft haben. Aber es gibt einen Nachweis. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass wir eine beschleunigte Expansion haben, die damit ein Beweis für ein offenes Universum ist. Dieser Nachweis ist 1998 erbracht worden. Und 2011 haben die Entdecker Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt und Adam Rees den Nobelpreis dafür bekommen. Das heißt, wir wissen, die Expansion dauert unendlich lang fort und wir sind in einem offenen Universum. Woher wissen wir all diese Dinge und wie erforschen wir die Expansion und die Entwicklung des Universums? Die Abbildung links ist wieder so ähnlich, wie wir das schon gesehen haben. Der Urknall ist ganz links eingezeichnet. Die Entwicklung geht nach rechts weiter. Hier ist eingezeichnet, wo die Teilchenphysik forscht und wo die Astronomie forscht. Die Teilchenphysik forscht speziell in den frühesten Phasen, wo es um Elementarteilchen geht, überhaupt die Entstehung von Elementarteilchen. Und die Astronomie erforscht ab dem Moment, an dem es astronomische Objekte gibt. Und die Kosmologie verbindet irgendwie diese beiden Forschungsrichtungen miteinander. Und wir messen eben in der Astronomie mit Weltraumteleskopen wie dem Hubble Space Teleskop oder mit bodengebundenen Großobservatorien wie der Europäischen Südsternwarte die Bewegung der Galaxien relativ zu uns und können darauf schließen, wie die Expansion funktioniert und dass sie derzeit eben beschleunigt ist. Tatsächlich ist es aber der Teil des Universums, den wir überblicken, endlich. Und daran ändern auch unbegrenzt leistungsfähige Teleskope nichts. Wir sehen so weit, wie das Licht seit der Entstehung der Welt zu uns reisen konnte. Und das sind 13,8 Milliarden Jahre, ebenso viele Lichtjahre oder umgerechnet ungefähr 130 Milliarden Billionen Kilometer. Eine sehr komplexe Zahl. Das war die Wissenschaft. Was für Fragen beschäftigen mich dabei? Die Unendlichkeit des Universums. Eine Frage, die ich einmal von einem Schüler gestellt bekommen habe und die ich sehr, sehr interessant gefunden habe, nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch als Mensch, der sich versucht, das vorzustellen. Wenn das Universum unendlich ist, wieso kann es sich dann noch ausdehnen? Die Antwort natürlich darauf ist wieder ein Vergleich. Man stellt sich vor, man hat ein Maßband aus Gummi. Dieses Maßband aus Gummi ist unendlich lang. Wenn ich jetzt dieses Maßband nehme und auseinanderziehe, mache ich es ein Stück länger, aber es ist deswegen immer noch unendlich. Das heißt, wenn ich zu etwas Unendlichem noch ein bisschen was dazugebe, ist es immer noch unendlich. Trotzdem ist die Frage nach der Unendlichkeit und der Ausdehnung des Universums trotz der Unendlichkeit etwas, was vielleicht für manche Leute sogar schlicht unerträglich ist. Es sprengt die Vorstellungskraft, es kann sogar Angst machen. Das war bei diesem Schüler, war das wirklich der Fall. Wie können wir uns eine unendlich andauernde, beschleunigte Expansion vorstellen, so wie im offenen Universum? Ich kann mir vorstellen, dass das Universum expandiert. Ich kann mir vielleicht auch noch vorstellen, das Universum ist unendlich, aber beides zusammen. Und wie können wir uns die Geometrie eines unendlichen Raums vorstellen, eines unendlichen Universums? Wir sehen hier die drei Modelle, die ich vorhin erwähnt habe, wissenschaftlich nochmal beschrieben. Also ein offenes Universum hat so eine Sattelform, eine negative Krümmung. Die Expansion des Universums wird ewig laufen. Das ebene Universum ist eine Ebene ohne Krümmung. Das heißt, die Expansion wird irgendwann einmal stoppen und es gibt keinen Rand. Obwohl das hier natürlich mit Rand gezeichnet ist. Und die dritte Möglichkeit ist das geschlossene Universum. Hat eine positive Krümmung. Das heißt, das Universum ist innerhalb einer Kugel unendlich. Das hätte eben zur Folge, dass die Expansion stoppen wird und die Galaxien sich uns wieder nähern. Wir wissen eben, es ist nachgewiesen, dass es ein offenes Universum ist, aber trotzdem, wie kann ich mir diese Geometrie vorstellen? Das waren jetzt meine drei Grenzen, die ich jetzt zu diesen vier Themen als Zusammenfassung noch einmal bringen will. Wie stellen wir uns astronomische Dimensionen vor? Die ganz weiten, großen Distanzen, die kleinsten Wellenlängen, die kleinsten Massen der Elementarteilchen. Wie geht es uns mit einem Konzept, das dunkle Materie und dunkle Energie vorsieht? Auch wenn wissenschaftlich belegt, ist so etwas vorstellbar. Dann ist die Frage nach der Entstehung des Universums. Gut, wir sind vielleicht mit einem Urknall, ist alles entstanden, aber was war davor? Wieso ist es nicht zulässig zu fragen, was davor war? Zumindest die Wissenschaft nicht zu fragen. Und was macht die Unendlichkeit des Universums mit uns? Ist das etwas Beruhigendes? Ist das etwas, was uns Sorgen macht, was uns sogar Angst macht vielleicht? Oder ist es etwas, was wir einfach akzeptieren können? Damit möchte ich heute schließen und möchte Sie fragen, an welche Vorstellungsgrenzen sind Sie gekommen? Wie sehen Sie diese wissenschaftlichen Beschreibungen und Erklärungen? Und ich freue mich, wenn wir in einem Gespräch online diese Fragen vielleicht diskutieren können und ich auch von Ihnen ein bisschen einen Input bekomme, wie ich mit diesen Dingen umgehen kann. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Beitrag aus der Reihe Philosophisches Café. Das Philosophische Café Innsbruck findet einmal im Monat in der Kulturbackstube Die Bäckerei in Innsbruck statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.philocafé.at.